Berner Bowl, der regionale Fußball-Podcast für Profis und Fans. Mit dem Fabel und dem Robby.
Willkommen zur vermeintlich kürzesten Berner Bowl-Ausgabe, die es gibt. Wobei, das haben wir schon manchmal gesagt und gleich nicht eingehalten. Nichtsdestotrotz, hallo Fabel.
Wunderbarer guten Abend, Robby. So. Ich bin zuversichtlich, dass wir das heute schaffen.
Ja, darum also, habe ich gedacht, ich brauche gar nicht viele Wörter zum Anfang und begrüße dich gerade sofort.
Das ist sehr schön und auch noch von meiner Seite her herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft. Ich habe mir wirklich so gedacht, ich wüsste nicht, wieso das heute eine lange Folge sollte geben, ausser du ziehst jetzt mal wieder künstlich in die Länge.
Ja, da bin ich eben krank danach, das ist ja so.
Aber ich bin zuversichtlich, dass, also ja, zuversichtlich. Es ist, wie es ist. Ich muss mich da auch noch quasi ein bisschen bei dir beschweren, Robby. Einfach, dass ich das gerade deponiert habe. Es stresst mich auch, wenn du anfängst, so wegen der Zeit darauf hinzuweisen. Und dann versuche ich irgendwie meine Match-Rückblicke abzukürzen. Und das ist irgendwo schade. Und habe diesbezüglich wirklich auch zwei, drei Rückmeldungen bekommen. Heute wird die Gefahr aber sicher nicht bestehen.
Du hast Rückmeldungen bekommen, dass du wegen mir zu wenig genau Matchberichte verfassen
oder verzählen. Ja, ja, sagen wir es so zusammengefasst. Genau.
Spannend. Ich frage mich da gerade, was die Leute schon noch hören bei deinen Matchberichten. Ob da vielleicht noch ein Zuschauer war, der sich mit einem kleinen Strahl am Bart rumgekrallt hat. Oder was dir da noch fehlt. Ich finde deine Berichte sehr ausführlich. Aber sei es so, ich akzeptiere das und tue das auch nicht hinterfragen. Oder nicht mehr hinterfragen. Gut, dann legen wir doch gerade los mit dem Rückblick, Fabu. Und zwar habe ich da einen Punkt mal. Und zwar ist bei Blue TV der Gewinner bekannt gegeben worden. Und das ist Janni Kästler, Goalie vom FC Heimberg, der ab der Rückrunde bei der Super League als Aussenmoderator am Spielfeldrand eingesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch da von unserer Stelle. Und auch merci vielmal allen, die da unseren Link haben angenommen und gewotet haben für ihn.
Absolut, da schließe ich mich gerne an. Ich möchte dort aber schon einen Wink noch an Janik machen. Und man darf sich dann schon noch mal hier bedanken, dass wir da in diesem Sinn seinen Namen auch noch mal ein bisschen in die Menge geworfen haben.
Gut, das wäre es eigentlich schon zum Thema Rückblick von meiner Seite gewesen. Was hast du denn noch, Fabu? Schönes.
Nicht so viel. Und zum einen Entschuldigung an Getter 86 alias Marco Schneider, wo ich das noch nicht auf die Post habe gebracht. Ich habe echt gerade nicht so Zeit gehabt. Das habe ich pendent. Ich versuche das morgen im Dienstag nachzuholen. Er hat sich ja gemeldet gehabt, dass er Freude daran hätte. Und dann soll er dann wirklich zu dem Tassli kommen. Und ich habe noch erfahren, mir ist ja der Name schon irgendwo bekannt vorgekommen. Ich habe jetzt von seiner Seite her mitgeteilt bekommen, dass der so ein bisschen, ja, ich weiss nicht, ob man kann sagen, eine Legende ist, das kann aufhängen. Aber schon noch so ein Name ist der gewesen, der, glaube ich, manches Jahr in der ersten Mannschaft am meisten getopft hat. Und dann irgendwie mal sie rück Dritt hat gegeben und dann wieder ist gekommen, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob der mehr im Eis oder zwei, aber der hat doch noch so eine, ja, eben noch so eine Name, eine Figur in dem FC, umso schöner hat es jetzt gerade auch gebracht. Ja, einer, der es auch gebracht, oder? Irgendwo verwundert es nicht, dass er gerade das Nummer 400 ist gewesen von unseren Follower. Das nächste, was ich habe, ist Manuel Mosima. Ich habe ja letzte Woche ziemlich erstaunt reagiert, als ich gesehen habe, dass der überhaupt wieder im Aufgebot ist gewesen bei Muri Gümligen. Nach so, also nach meiner Information hat er aufgehört gehabt. Und da bin ich, glaube ich, nicht ganz falsch gelegen, so wie ich näher auch gerade in einem Bericht habe gelesen, dass er grundsätzlich schon kürzer getreten ist, jetzt einfach aufgrund von Personalknappheit dort wieder ist aushelfen. Und ja, einer mit seiner Klasse braucht, glaube ich, auch nicht manches Training, für das er dort immer noch eben eine Unterstützung, eine Verstärkung kann sein.
Ja, du sprichst dort das Spiel an gegen Italiana, wo er getroffen war und wo er reinkam. Und wenn man sich dort den Satzspieler anschaut, sind dort, glaube ich, auch noch beide Co-Trainer getroffen von Muri Gümligen. Und dort waren sie arg geschwächt nach dem Spiel gegen Bosporus. Aber am Schluss der Dreier mitgenommen. Oder daheim behalten.
Souverän durchgezogen bis dahin.
Genau.
Weiter habe ich mir noch aufgeschrieben, Rückblick, aber das ist mehr also in eigener Sache. Ich bin mal wieder im Ausgang gewesen, und fast jedes Mal gleich. Und schwitzig gewesen, bin zu tun gewesen, in der Schmitte. Und ja, wirklich, wir sind aus 5 verschiedenen Vereinen, die mir bekannt sind, sind Leute dort gewesen. Und das hat irgendwie, das fängt noch so, wenn du immer Leute kennst, irgendwie von Dürrenast, dort von der zweiten Mannschaft, die Mannschaftsabend gehabt, dann von allen Dingen hat es Leute gehabt, eben von Lehrkuh, unter anderem ich, dann ist noch gewesen, von Hünibach mindestens eine Person und mindestens jemand noch von Konufingen. Also da sind doch einige Leute zusammengekommen. Wir finden das Fakt. Wir denken, das wird an anderen Orten gerade nicht viel anders sein, jetzt wo es doch eben in die Winterpause geht. Und beim einen oder anderen doch der Ausgang wieder ein bisschen mehr in Fokus rückt, nehme ich mal an. Und dann habe ich mir noch eine Notiz gemacht, wo ich nicht mehr weiss, was ich dazu sagen wollte. Aber das lasse ich heute so stehen. Und dann wäre es in dem Sinn mit dem Rückblick bei mir schon erledigt, wenn dort reinpacken, etwas, was ich auch schon vor mehreren Folgen mal gesagt, einfach für dort vielleicht auch zwischendurch zu beschwichtigen, falls jemand nicht ganz einverstanden ist mit dem, was wir vielleicht manchmal sagen, in unseren Spielrückblicken. Es ist sicher so, dass das manchmal eine sehr subjektive Wahrnehmung kann sein. Es kann auch sein, dass man, eben, das haben wir auch schon mehrmals angesprochen, dass wir vielleicht eine Phase vom Spiel weniger eng verfolgen, weil wir vielleicht jemanden sehen, den wir kennen und schnurren. Und ja, ist das natürlich auch immer eine Beurteilung, wo wir aber auch sehr offen sind, für darüber zu reden, wenn sich dort jemand dran stört.
Genau, absolut. Ja, ich kann mich da noch mal anschliessen. Es ist genau, wie du sagst. Erstens musst du auch nicht gleich hinschauen, wenn es passiert. Und wir wissen ja alle, dass wir die Anzeigetafeln zwar fast überall haben, aber nur zeigen die dort das Resultat an und nicht die Wiederholung von einem Abschluss wie höheren Ligen. Und darum absolut so. Genau, da musst du wirklich gerade den Fokus drauf haben. Und es geht sehen, und manchmal auch mit den Spielern, die du nicht genau weißt, ist es jetzt der oder der gewesen, weil du es vielleicht aus der Ferne aus auch nicht so gut siehst. Da bitten wir doch um Entschuldigung, beziehungsweise um Nachsicht.
Ja, ich glaube auch Nachsicht längt, also Entschuldigung.
Ja, ich habe mich korrigiert.
Also. Tipptopp. Robi,
gut, ja, vielleicht fahren. Noch eine Nachricht, die uns letzte Woche erreicht hat aus der Ostschweiz, wo sich jemand an unserem Podcast erfreut hat, der ein bisschen auf der Suche war im Store nach irgendeinem Podcast und auf uns gestossen ist und sich gemeldet hat und gesagt hat, dass er das eine coole Sache findet. Er zwar eigentlich keinen Verein kennt, ausser dort mal die da aus der Inter, wo wir mal ein bisschen etwas darüber erzählen oder so, aber lasse ich gleich gerne zu. Herzliche Grüße in dem Fall auch in die Ostschweiz raus. Gerade an dieser Stelle und nicht, dass das vergessen geht. Und dann wäre das eigentlich von mir schon gewesen. Auch noch als 2 zu. Ich glaube, dann können wir gut, weil wir ja heute im Fokus haben, einen kurzen Podcast zu machen. Oder sagen wir es nicht einen kurzen, sondern einen nicht allzu langen. Fang doch hier an mit deinem Spiel, das du am Samstag gesehen hast, in Taiwan.
Ja, ich muss sagen, ich habe diesbezüglich keine Notizen gemacht. Ich habe bewusst auch nicht irgendwie auf Insta das quasi der Live-Ticker gemacht, weil ich ja nicht will, dass es heisst, es ist kein Lehrkuh-Podcast. Ich habe ja ursprünglich gesagt, ich gehe, also ich glaube zu dir habe ich es gesagt, nicht hier, dass ich auf Interlaken gehe, dass ich die mal noch würde sehen. Die haben gegen Breiter ein, wenn es mir recht ist. Ich habe es jetzt noch gar nicht
richtig,
offen.
Richtig, ja, 1-1. Jetzt
bist du weiter. 1-1. Habe mich aber entschieden, doch noch einmal unsere erste Mannschaft zu schauen, in einem eminent wichtigen Spiel. Ich habe mich die Woche vorher entschieden gehabt, nachdem ich eigentlich gedacht, ich gehe jetzt eins schauen, andere Spiele zu schauen. Und jetzt habe ich es gerade gehört, habe gefunden, unser Eis, die können durchaus ein moralische Unterstützung brauchen. Die sind immer noch im Tabellenkeller und haben mich auf den Weg auf Davan gemacht mit zwei Trainerkollegen aus dem Lehrkurs und erfreulicherweise waren da noch ganz viele andere gewesen. Und ja, es war arschkalt der Duss. Und das Spiel war hart umkämpft gewesen. Was aufgefallen ist, ist der, wirklich der Platz. Ich denke, die einen und anderen, die uns zulassen, wissen, von was sie reden. Nebst dem, dass ihr wie fast alle Naturrasen zum aktuellen Zeitpunkt sicher schon ziemlich leid weg ist, ist der einfach unfassbar uneben. Ich weiss nicht, wo ich schon mal so einen unebenen Platz habe gesehen. Selbst unser Trainingsfeld ist nicht so leid weg. Und so ist doch der Kampf sehr im Vordergrund gestanden und doch hat man aber bei beiden Mannschaften ein Stück weit versucht, Fußball zu spielen. Und ja, ich glaube, ich werde nicht zu ausführlich, was das Spiel angeht. Letztendlich, kurz zusammengefasst, bin ich der Meinung, das Resultat, Lerchow hat dort 0-1 gewonnen, geht ironisch, aber es könnte durchaus auch anders ausfallen. Lerchow hat mindestens in 10 Situationen in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0-1 für sie zweimal riesig Glück gehabt, wo Davan Topulatte Schüsse gehabt und der beim Nachschuss für mich unerklärlich aus ja, 10 Metern oder so der Davan-Spieler über das Goal hat geschossen. Und er hat es noch Szenen gegeben, gerade nachdem ein Offside bei Lerchow fälschlicherweise ist abpfiffen worden, wo auch eine super Chance wäre gewesen, kommt Davan zu einer Offensivaktion, wo ihr Spieler im 16er von Lerchow geht. Und aus unserer Sicht hätte es auch müssen Penalty sein. Und dort hat vielleicht der Schiri kompensiert, ich weiss es nicht. Hat es laufen, sonst wäre sicher ganz schwierig geworden für Lerchenfeld. So haben beide Mannschaften noch gute Offensivaktionen gehabt mit Chancen. Aber wie gesagt, ich denke, über das ganze Spiel ist der Sieg nicht gestohlen. Wenn man so die Karte anschaut, sieht man auch noch, wie umkämpft das war. Davan hat 7 Gelbe bekommen und Lerchenfeld 3. Ja, Davan habe ich noch gesehen, dass sie gefühlt doch auch einige sehr junge Spieler haben, wie Lerchenfeld. Und der auffälligste Mann, oder sicher einer der auffälligsten, aber bei Davan war der Gaëtan Habecker, der schon seit Jahren, so ist mein Gefühl, dort immer wieder regelmässig Goal schießt. Und ja, Lerchenfeld hat sicher 3-4, die extrem aufgefallen sind. Der Laurin Bauer, der in Topform ist, schon seit längerem. Aber auch der Flo Duschica, von dem, wo ich eigentlich nur gute Spiele gesehen habe, die Spiele, die ich sehe. Ja, und noch ganz viele andere, aber auch, die sehr wichtige Match gespielt haben, oder gute Match gespielt. Und so geht es jetzt nächstes Wochenende auch in dieser Liga, in die letzte Runde, bevor es
noch die Göpp-Quali-Runde geht.
In die Göpp-Quali-Runde geht, genau. Und dann haben sie die Winterpause. Und ich glaube, die meisten Plätze werden es danken. Fertig.
Gut, ja. Verlieren wir nicht zu viel Zeit. Und ich berichte gut von meinem Spiel, das ich war, schauen. Und zwar war es das zwischen dem FC Ostermundig und dem FC Bern. Zwei Mannschaften, die ich noch nicht gesehen habe, diese Saison. Im direkten Duell. Ich wollte hier auch hinzufügen, dass es auch zu Ostermundigen grusig kalt war. Und ich mir nicht so viele Notizen gemacht habe, haben wir wohl ein paar gemacht, aber nicht so ausführlich. Das Spiel hat zum Glück auch ihren Teil dazu beigetragen, dass ich nicht ganz so viel aufschreiben musste. Ostermundigen vor dieser Partie hinter Interlaken auf dem 5. Platz und FC Bern gewohnt in dieser Saison am hinteren Ende vor der Tabelle auf dem zweitletzten Platz anzufinden. Es scheint also klare Sache zu sein. Vor dem Spiel ist von Ostermundigen noch Mike Hauswirth verabschiedet worden. So hat es der Captain Jan Brechbühl gesagt. Vor dem Spiel versucht er sein Glück in Brasilien und wird künftig nicht mehr für die Nordostberner aus Ostermundigen auflaufen. Wenn man daran denkt, dass es dort auch immer kurz Hosenwetter ist und es so kalt war und der das so erzählt hat, haben wir alle können mitfühlen und wären auch alle gerne mitgegangen. Die Partie hat sehr träge angefangen. Klar, es war sehr kalt gewesen und der war nicht das allerbeste gewesen, aber doch eben. um den Vergleich zu ziehen auf Tavan. Ostermundigen hat am Anfang mehr Ballbesitz gehabt, aber das ist eigentlich die Jugend schon aus gewesen. Und so können wir direkt in die 22. Minute springen, wo Bern gerne eine Penalty hat für sich bekommen. Es war ein Zweikampf zwischen Derim Nuhiu und dem Elias Jäger von Ostermundigen, wo aus meiner Sicht klar den Ball gespielt hat und so ein bisschen die Stadt Berner Gemüter hat angeregt. Langsam aber sicher geht es dann näher auf Goal. In der 33. Minute hat sich Ostermundigen einen schönen Angriff über links erspielt. Pascal Stadouma legt den Ball zurück auf einen Penaltypunkt, wo Roman Salvisberg schiessen kann aus einer guten Position, aber der Schuss ist noch geblockt worden, bevor er zum Goalie kam. Es ist dann nicht mehr gross viel passiert vor der Pause und man hat so ein bisschen festgestellt, irgendwie, wenn du hinten bist in der Tabelle, dann musst du einfach mehr machen und wenn der Gastgeber jetzt, wie hier in diesem Fall Ostermundigen, eigentlich auch ein bisschen würde zulassen, weil zwingend war eigentlich gar nichts in der ersten Halbzeit, ja, wollte ich den Satz eigentlich abschließen damit, dass mein Bern in der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht hat. Nach der Pause sind aber die Stadtberner besser aus der Garderobe gekommen. Sie waren ein bisschen dominanter, hatten jetzt ein bisschen mehr den Ball und haben noch ein bisschen besser zirkulieren lassen. Jetzt hat die eine oder andere gute Passstaffette gegeben. Doch bevor sich der Ballbesitz auszahlen konnte, hat Ostermundig in der 61. Minute die Führung gemacht. Mike Hauswirt macht in seinem letzten Spiel der umjubelte 1-0 Führungstreffer. Und ja, Bern hat nachher schon ein bisschen versucht, mehr nach vorne zu spielen. Hat in der 66. Minute noch einen Pfostenschuss gehabt. Aber das war ja dann irgendwie auch schon so ein bisschen alles gewesen. Zwei Zeigerumdrehungen später, in der 68. Minute, war Marcel Zimmermann gewesen, ebenfalls mit einem Pfostenschuss aus halbrechter Position. Ja, die Mentalität von Bern hat einfach aus meiner Sicht die Bauensituation widerspiegelt. Es hat Situationen gegeben nach dem 1-0, wo es einen Abstoß gibt für Ostermundigen. Und ich bin dort einfach der Meinung, als Trainer würde ich so aktiv coachen, dass wenn du der gerade neben dem Ball stehst, dann spielst du nicht dem Goalie her, damit es so schnell weitergeht und irgendwie gefühlt hat nur einer von Bern das Spiel unbedingt gewinnen, und zwar Adam Begbi, der stets ist bemüht war, die Kugel schnell wieder zurückkommt. So hat es eine Situation gegeben, wo der Ball weggeschlagen wird und er einfach zur Ostermundigen Bank säckelt. Dort hat es einen Korb gehabt mit etwa 10 Bällen drin und er einfach selber einen rausnimmt und einen quer rüber kickt, dass es weitergehen kann. Aber bei den anderen Spielern habe ich das ein bisschen vermisst irgendwie, dass man, ja, ich will nicht sagen, dass Ostermundigen etwas wäre drinnen gelegen gegen die, so weit wird jetzt schon nicht gehen, aber sie haben ja nicht viel dafür gemacht, Ostermundigen, dass es nicht ganz so ist. Ja, gehen wir weiter in die 72. Minute, wo Pascal Stadouma, Ruben, hey Boer können bezwingen und zum 2-0 Führungstreffer erhöhen, was dann auch das Schlussresultat war. Und jetzt frage ich dich, Fabu, du bist 2-0 hinten nach 72 Minuten. Wann stellst du deine Mannschaft offensiver ein? Und ich frage das aus dem Grund. Es hat mit einem Spieler, der kurz vor Schluss ausgewechselt worden ist, ich glaube, der Agon. Nein, das stimmt nicht. Der Derek Sierra, er wird kurz vor Schluss ausgewechselt und dann wird er eben irgendwie doch nicht ausgewechselt und dann wird er gleich ausgewechselt, eine Aktion später, und dort hat dann der Trainer reingerufen, dass wir jetzt auf ein 3-4-3 wechseln, gefühlt in der 89. Minute, nachdem du schon 2-0 hinten bist. Ja, aus meiner Sicht spät und irgendwie, ja, wie ich es gesagt habe, schon in der ganzen Partie irgendwie, hat mir so ein bisschen der Wille gefällt, von Bern das Spiel zu gewinnen wollen. Ja, und so habe ich jetzt die Frage, die ich dir gestellt habe, schon selber beantwortet. Genau.
Ja, und merci.
Ostermundigen kann mit dem Heimsieg, der am Schluss, glaube ich, über die ganze Partie gesehen, nicht unverdient ist, an Interlaken vorbeiziehen und überwintert auf dem 4. Platz, 6 Punkte hinter Bosporus.
Erzähl ich so viel Scheiß, dass du mir eine Frage stellst und mich dann nicht lässt antworten?
Kein Kommentar. Ich war gerade in Rage. Wirklich, es ist echt so eine Szene, wo Ja, ich weiss nicht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass du, wenn du 2-0 hinten bist, gerade wenn du in der 70. schon musst auftun und Harakiri nach vorne gehen. Aber irgendwann hast du halt hier in der Tabelle vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass du eh nicht mehr kannst verlieren kannst. In den Strafpunkten stehst du einigermaßen gut da. Das Torverhältnis spielt eh keine Rolle. Würde für mich bedeuten, dass man sicher früher als in der 89. Minute von einem 4-3-3 auf einen 3-4-3 könnte wechseln. Ja, eben zusammen mit der Mentalität, die die Spieler an den Tag gelegt haben, oder mehrheitlich an den Tag gelegt haben, bin ich einfach ein bisschen enttäuscht vom FC Bern. Weil es wäre definitiv etwas drinnen gelegen. Ostermundigen war nicht so souverän gewesen, wie der Punkteabstand in der Tabelle es widerspiegelt.
Ja, wobei Bern ja sicher auch ein bisschen besser müsste getroffen sein, rein von den Resultaten in den letzten Spielen. Ostermundigen, weiss ich gerade nicht, wie sie drinnen sind. Also, wie sie die letzten Spiele haben gespielt haben. Ich glaube, das ist doch ein bisschen wechselhaft. Aber das müsste ich nachschauen. Ja, ich werde gleich noch schnell auf die Frage eingehen, die du jetzt zweimal in den Raum hast geworfen und zweimal mich nicht hast beantworten. Für mich kommt es ein bisschen darauf an, ja, hat man denn noch, also weisst, erarbeitet man sich Chance oder nicht in der aktuellen Formation? Und ich habe das auch schon erlebt, wo wir irgendwie hinter waren und sie haben gesagt, ja, stell um. Aber wir haben uns x Chance erarbeitet, wir haben es einfach nicht gemacht. Und da bin ich der Meinung, du musst ja nicht umstellen und erst, dass sie einander noch fast eher im Weg oder wie auch immer. Aber wenn du natürlich nicht erarbeitest und ja.
Ja, da bin ich deiner Meinung, Fabio. Es ist schon genau so gewesen. Also, sie haben schon ein, zwei Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit. Mit dem Pfostenschuss auch gute Chancen, wo vielleicht mit ein bisschen Glück der doch ein bisschen mehr rausschauen könnte. Aber irgendwann musst du einfach trotzdem auftun und versuchen.
Ja. Ich habe mal wieder zwei Fragen aufgeschrieben. Und zwar nimmt es mich Wunder, der Marcel Zimmermann ist ja seit Jahren immer eigentlich ein Topscorer. Die Saison steht am Anfang bei 6 Goal. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ich habe ihn zu meinem Erstaunen sehr lauffreudig wahrgenommen. Er hat, wie andere Stürmer in anderen Mannschaften, hat er den Weg auch nach hinten gemacht. Also es hat eine Szene gegeben, wo es Konter. Ich glaube, das Wort Konter ist schon richtig, auch wenn es nicht zu einem Torschuss führt, wo er als Stürmer nachsetzt und am eigenen 16er den Ball klären kann. Er hat abgelegt, er hat hier einmal einen Angriff gehabt, wo er überhaupt rechts allein auf das Bern-Goal zieht und aufschaut und sieht, dass keiner mitläuft. Das war noch vor der Pause gewesen und dort wahrscheinlich den Pass gespielt hat, so er knapp am Goal vorbeigeschossen hat. Also ich habe eine sehr gute Partie gesehen von ihm, sehr mannschaftsdienlich. Und ich habe das Gefühl gehabt, er ist besser in Form, als er das auch schon
war. Okay. Und das Zweite, was mich wundern nimmt, wir haben ja jetzt schon recht oft über Johann Berisha geredet. Eigentlich ein gemein, weil wir seine oder hast du das noch einmal gesehen, Bern?
Nein, das ist das erste Mal, gesehen, ich Bern habe gesehen.
Okay. Bern noch nie gesehen und wir haben ein bisschen gespöttelt, weil sie lange nicht haben gewonnen und das erste Mal, was sie gewonnen haben, ist er nicht rum gewesen. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ganz ehrlich, ich habe ihn wenig konstruktiv für die Mannschaft wahrgenommen. Ich glaube, sein Co-Trainer, der Alejandro Henzi, hat dort mehr versucht, Einfluss zu nehmen auf die Spieler. Es war aber eine konzentrierte Vorbereitung gewesen und ich glaube, er hat dort schon vor dem Spiel hat er viel gemacht, war aktiv gewesen, ist dabei gewesen, aber während dem Spiel hat er sich doch das ein oder andere Mal aufgeregt über seine Spieler, hat aber den Spieler selber irgendwie nie gesagt, sondern immer nur denen, die auf dem Bänkchen rausgehockt sind, da hat man doch jetzt hier müssen und warum macht man denn das nicht und so. Ja, sehr eher passiv habe ich ihn wahrgenommen.
Okay. Hättest du dir von ihm mehr gewünscht? Verstanden
Sie
richtig?
Ja, eigentlich schon. Gerade wenn man den Werdegang hat, wo er mitbringt und das als Spieler so erlebt hat wie er, glaube ich, sehr junge Mannschaft und kann man sie vielleicht auch ein bisschen besser motivieren oder ein bisschen besser führen noch im Spiel. aber wie er als Trainer ist, wie seine Philosophie ist, ob er die Spieler machen lassen und es halt in den Trainings immer anschaut, das kann ich halt so nicht sagen. Ich hätte mir von ihm aber mehr gewünscht.
Okay. Danke vielmals.
You're welcome. Ja, und dann, Fabio, haben wir noch eine andere Partie gehabt, wo wir zusammen waren. Und zwar gestern, Sonntag, waren wir im Sportpark Wieler und haben uns das Verfolger von einem Spitzenduell zwischen dem FC Bosporus und dem FC Weissenstein angeschaut. Die Partie ist ja schon ein paar Mal im Podcast erwähnt worden, dass das dann sicher auch eine ausschlaggebende Partie wird sein. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe mich richtig darauf gefreut. Wir haben das, wie du hast schon gesagt, letzte Woche schon angekündigt, dass wir das Spiel zusammen schauen wollen. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe ein hochattraktives Spiel gesehen. Wo aber auch, glaube gerade 1:1 die Sechsnelter Volkskurve hast können beobachten, wie sie gerade ist bei diesen zwei Teams.
Absolut, absolut. Okay. Ich habe ja Weissenstein schon gesehen gegen Muri Gümligen, wo sie unentschieden gespielt haben. Und habe schon dort gesehen, dass mit Weissenstein sicher auch zu rechnen ist und die dann im letzten Spiel noch gegen Bosporus haben. Ich gebe aber zu, die Höhe vom Resultat hat mich doch gerade ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so klar ist im Resultat. Wobei, wenn man ja das Spiel anschaut, hat ja Bosporus schon auch die eine oder andere Chance gehabt.
Gerade wollte ich sagen, es hätte ja nicht so müssen, das Resultat nicht so müssen ausfallen. Bei Bosporus ist einfach seit dem Muri-Gümligen-Spiel offenbar offensiver Bruch drin oder es fehlt noch das Quäntchen Glück in gewissen Situationen. Und das ist dann sicher gestern auch wieder zum Verhängnis geworden. Ich weiß nicht, ob wir da Schritt für Schritt durchgehen wollen. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Ich glaube nicht komplett alles, was ich mir festgehalten habe, aber ich bin der Meinung, am Anfang ist Weissenstein besser ins Spiel gekommen. Sie hatten in der 12. Minute den ersten Abschluss gehabt. Fast im Gegenzug, eine Minute später, hat es die strittige Szene im 16er von Weissenstein gegeben. Ich kann es nicht beurteilen. Du bist meiner Meinung nach eher der Meinung, es ist nichts. Und nur die gleiche Minute hat es gerade einen Doppelattenschuss auch hier in diesem Spiel von Bosporus gegeben. Gerade der erste Abschluss aus der Distanz war doch ein ziemlicher Kracher. Gewesen,
ja, vor der Ronja.
Genau, wo der ganze Torumrahmung flatter ist, oder wie man das immer so sagen. Und dann der anschliessende Kopfball hat es dann auch nicht ins Goal geschafft, sondern ist ebenfalls an die Latte und er glaube ich, raus. Jetzt weiß ich nicht mehr so
drüber, glaube ja.
Und dort war Bosporus gut im Spiel. Gewesen. Ich habe das Gefühl, das hat eine gute an, die Aktion. Weissenstein war eher mit Verteidigen beschäftigt. Es hat zwischendurch mal jeweils Angriffe durch das Zentrum gegeben. Beide haben ja mit dem 3er Mittelfeld gespielt, interessanterweise. Und drei Offensiven, rein vom Aufgebot gemäss Football. Und wie gesagt, es war ein hochattraktives Spiel gewesen, mit viel Tempo. Beide Offensivreihen sicher überdurchschnittliches Potenzial, Talent. Aber es war so, dass in der 26. Minute Weissenstein 0-2 in Führung gehen konnte. Das Kracken hat dort aus dem Zentrum einen Pass halb rechts in die Tiefe gegeben. Ich hatte das Gefühl, er ist fast schon steil, aber bis Ecker kommt dort noch ein Ball, spielt noch fast vor Grundlinie. Ja, etwa auf Fünferlinie hätte ich gesagt, plus minus. Und dort kommt Jordi und versenkt ihn. Ein sehr schönes Goal gewesen, super rausgespielt und ja, sicher definitiv ein Herbedämpfer für Bosporus, der, wie gesagt, der eigentlich besser im Spiel war und auch eher die besseren Chancen
hatte. Ja, und auch mutig eigentlich nach vorne verteidigt hat. Sie haben mit der 3er Sturmlinie und mit dem Zentrum sind sie oftmals sehr hoch gestanden und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn der Ball mal über das Zentrum rüberkommt, könnte Weissenstein Vorteile haben. Und es ist bis eben, wie du sagst, in die 25. Minute ist das gut gegangen und hast genau die Situation eigentlich eingetroffen.
Genau. Für mich ist dort Weisse Steichli geradliniger gewesen, die Offensivaktionen. Für mich, Bosporus hat mehr mit der individuellen Klasse sich dort Chancen erarbeitet, während eben, wie gesagt, die Weisse steht dort mit geradlinigem Passspiel gegen vorne, sich die Chancen können erarbeiten. 35. Minute, weiss ich nicht mehr wie, aber hat Bosporus nochmal eine Top-Chance gehabt. Und der 40. Minute ist, ich glaube, das war die Chance gesehen von Gashi, der für mich überraschend auf dem linken Flügel gespielt hat. Dort, ja, du siehst, dass er die Saison nicht so viel Goal macht wie die letzte. Das war für mich ein klassisches Beispiel gewesen, wenn du nicht das gleiche Selbstvertrauen hast, wo du weißt, du machst einfach jeden. Und er erwartet dort im 16er ewig so ein bisschen halb links, bis dann etwa, ja, sicher zwei Wiesenstein-Spieler richtig sich zu fliegen und leidenschaftlich das eigene Goal verteidigt haben. Und nach 43 Minuten gibt es einen Flankenbau von rechts für Bosporus. Der Bosporus-Stürmer, ja, wir nehmen ihn jetzt aufgeschrieben, ja, ist der quasi blutterfrei und köpft ihn einfach am Goal vorbei. Für mich war das eine hundertprozentige Chance gewesen. Und wenn du es halt vorne machst, dann wird es halt schwierig. In der 45. Minute, da kann ich mich nicht genau erinnern, habe ich mir aber nochmal notiert, ob es eine Penalty für Bosporus hätte können geben. Das ist uns aber aufgefallen, Bosporus sehr viel am Reklamieren gewesen, am Lamentieren. Dort hat sich aber der Schiri gar nicht drauf eingelassen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaube etwas nach der Pause, der Schiri ist sicher nicht pro Bosporus. Ich bin der Meinung, er hat die korrekte Entscheidung getroffen, also bei 50-50 Entscheidungen, das ist nicht für Bosporus ausgefallen. Ich stelle dann mal in den Raum, ob das ein Stück weit vielleicht selbst verschuldet ist, wenn du so viel reklamierst. Ich weiß nicht, ob da der eine oder andere Schiri sagt, ja, dann muss es noch klarer sein, dass ich für die Mannschaft pfeife. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Robi.
Ja, also es war ein junger Schiedsrichter gewesen und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er sich das so wie als Maßstab hat gesetzt, so zu pfeifen. Wenn, dann wäre das beeindruckend, dass er den Mut aufbringt, es bei einer hitzigen Mannschaft so zu entscheiden. Aber es ist effektiv so, ich sage das genau gleich, er hat dafür viel Reklamation trotzdem zugelassen und nicht mit Karten sanktioniert. Sonst hat er schon in der ersten Halbzeit von beiden Seiten zugegeben können mit Karten um sich schmeissen.
Definitiv. Er einerseits hat sich viel müssen anhören, aber auch der Linienrichter auf unserer Seite. Es war unfassbar gewesen. Ich sage jetzt mal, die Geduld oder die Nachsicht oder wie man dem auch immer sagen will, wer dort hatte, er hat sich einfach über sich gegeben. Und da habe ich wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gebracht habe, ein Kollege von mir, der auch Schiri gemacht hat, mal erzählt, der Schiri-Ausbildung, haben sie gesagt, ein guter Schiri sieht besser, als dass er gut gehört. Und ich finde das nicht so einen schlechten Ratgeber, gerade in so einem Spiel, was emotional ist und es eigentlich schade ist, wenn du näher wegen reklamieren musst, gelb geben. Andererseits, ich würde es verstehen, wenn du sagst, weißt du was, ich muss mir auch nicht alles bieten. Und ja, machen zuerst Goal für diese Chancen, die ihr habt. Und dann kommt ihr mich reklamieren. Wie auch immer. In der 51. Minute hat es dort 0-2 gegeben für Weissenstein. Pass, glaube wieder zentral auf rechts raus. Nummer 8, der Moment schnell, der Higor Kolua kommt dort in den Ball rein und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann ihn fast nicht kontrollieren, so wie der gespielt wurde. Ich kann den aber so super mitnehmen und schließt dort erfolgreich ab. Sie waren also definitiv effizienter als Bosporus und ich glaube, spätestens dann ist eigentlich der Laden runtergegangen. Ich wollte nicht, also sie haben weiter probiert, Bosporus, aber ich bin der Meinung, sie haben von dann an ein weniger konsequent zurückgeschafft.
Ja, einerseits das und andererseits ist, glaube ich, bis dorthin auch hat man versucht, den Nebenmann immer mitzunehmen und aufzubauen und zu motivieren. Und glaube mit dem 2-0 oder mit dem 0-2 hat das dann eigentlich auch ein bisschen aufgehört und man hat dann auch so ein bisschen Unmutsstimmen gehört zum Gegenüber. Und das hat am Schluss auch dann das Knick gebrochen. Weil sie haben ja immer noch Chancen gehabt. Und nach dem 2-0.
Ja, definitiv. Ich habe mir zuerst noch aufgeschrieben, in der 55. Minute ist der Luc Jordi aufgefallen mit einem fantastischen Dribbling im 16er von Bosporus. Scheitert dort aber zentral vor dem Goal mit dem Abschluss direkt auf den Goalie. Ich habe dich ja schon das letzte Mal, als du Weissenstein bist, gefragt, ob dir der ist aufgefallen. Dir wäre es nicht bewusst gewesen. Ich denke, nach dem Spiel bleibt dir der Name auch eher hängen. Er, der doch ein sehr starkes Spiel hat gemacht und mehrmals mit seinen technischen Fähigkeiten ist aufgefallen. Er war aufgeboten gewesen als hängende Spitze in diesem Spiel, offiziell. Und gerade darauf aber wiederum kommt Bosporus nochmal zu den Top-Chance. Nummer 72, der Enes Iric auf dem linken Flügel. Er hat zwar, stimmt das?
Rechter Flügel.
Ist er dann nicht rechts?
Recht. Also ja, sie haben, glaub, die drei vorne haben ja immer gewechselt.
Er rotiert.
Genau. So schon Gashi mal rechts oder links gsi, Rebronia schon mal aus oder zentral gsi, wo er hat gewechselt, ja.
Ja, ich bin jetzt gerade nach Football gegangen, aber ich sehe, er ist immer, also er ist näher auf unserer Seite gewesen. Er, der sehr engagiertes Spiel hat gemacht, mir hat er gefallen. Dort der 55. Minute verliert er aber das Duell gegen Goalie. Sonst wäre es wahrscheinlich nochmal spannend geworden. In der 74. Minute ist glaube ich Aktion gewesen, wo der Weissenstein-Spieler ziemlich frei vor dem Goal verschießt. Gefühlt, ja, nebst dem Dribbling vom Jordi, den er dort zentral abschließt, die erste Top-Chance, die sie nicht verwerten können. Und das 0-3, Robi, das habe ich verpasst. Das musst du sagen, wie das gegangen ist. In 79. Minute.
Ich bin da gerade am Filmen gewesen. Ich glaube, das war ein Ball gewesen, der von rechter Seite reingespielt wird und dann direkt abgeschlossen wird auf etwa 8 oder 9 Meter. Ich bin eure Story total nebendran gewesen. Es ist immer schwierig, wenn du aufs Handy schaust und aufs Spielfeld schaust. Ja, es müsste so gewesen sein, Ball von rechts kommt rein, aber den Stein kann er nicht sagen.
Ja, der jedenfalls, Jordi, glaube hat sich zum Man of the Match gehört mit dem 0-3. Und das war eigentlich die Entscheidung gewesen. Auch wenn ich der Meinung bin, Bosporus hat sich nicht komplett aufgegeben, hat dort immer noch versucht, offensive Aktionen zu erarbeiten. In der 82. Minute war es dann so weit gewesen, dass der rechte Außenverteidiger von Weissenstein, der Carlos Manuel da Silva Teixeira, ja, ich glaube, mehr oder weniger hoch im Mittelkreis, die zweite Gelbe holt. Wir haben ziemlich den Kopf geschüttelt, wie du mit der gelben Karte einfach den Gegner so kannst klammern und zu Boden reissen. Es hat ja noch jemand aus unserer Runde gemeint, er hat angezeigt, dass er Rebronia war, ob der eigentlich gehabt hat, was einfach ausgesehen hat, dass der Teixeira. Ja, ich hatte wie auch immer. Für uns hat es ausgesehen, als wäre es ziemlich überflüssig gewesen bei diesem Spielstand.
Und du schon gelb hast.
Dort mit gelb so zu agieren. Wahrscheinlich wäre es besser möglich gewesen zu verteidigen. Aber Bosporus hat probiert, aber Weissenstein hat extrem leidenschaftlich verteidigt. Und jetzt sehe ich da in meinen Notizen, in der 88. ist die Szene gesehen, die ich im Kopf hatte, wo der Weissenstein-Spieler aus 2 Metern allein vor dem Goal hat drüber geschossen. Ich glaube, es war ein Einwechselspieler. Sonst wäre es richtig bitter gewesen, den nicht zu machen. Aber das war genau der Unterschied gewesen. Weissenstein hat zu den Zeitpunkten, wo es wertvoll war, hat seine Goal gemacht. Und letztendlich nicht unverdient von diesem Platz ist gegangen. Mit beeindruckt, wie sie leidenschaftlich auf einem höheren Level mit einer unglaublichen Intensität das Spiel geführt haben, die Zweikämpfe geführt haben, sowohl defensiv wie auch offensiv geschafft. Ja, und von dem her erstaunt es mich nach dem Spiel, das ich sie habe gesehen und nicht sie so weit vorne. Gerade mit dem, dass die scheinbar ein recht breites Kader haben und entsprechend auch nachlegen können, wenn es nötig ist.
Zweifellos. Und sie sich, wie schon erwähnt, einfach halt wirklich auch sehr gut verkauft haben im Spiel gegen Muri Gümligen, wo der Tag hat müssen kämpfen, dass sie überhaupt einen Punkt mitnehmen können. Und sie haben schon in dieser Partie der Gregory Bisegger mit einer riesen Chance können, da zeigen, die Tafel auf Heimsieg stellen. Ja, wer weiss, was da alles noch möglich wäre für Weissenstein oder möglich ist für Weissenstein, wenn sie ja, die paar Unentschieden, die sie da blöd auch gegen Mannschaften von hinten geholt haben, wenn sie dort ein bisschen besser wären gewesen.
Ja, und gleich, es sind nur 6 Punkte Differenz auf Muri Gümligen. Du weisst nie, was passiert im Winter, wie die Rückrunde startet und es muss noch irgendwie für Muri Gümligen blöd gehen und sie verlieren und Weissenstein gewinnt und dann sind es 3 Punkte. Also es kann auf einmal schnell gehen und dann ist dann die Frage, ob Muri Gümligen die Nerven behalten. Und jedenfalls für Bosporus sicher bitter, hast vorher 10-mal nacheinander gewonnen und die letzten 3 Spiele vor Vorrunde verlierst. Das haben sie sich ganz sicher anders vorgestellt. Und ich gleich noch auf ein, zwei Namen eingehen. Ich bin unter anderem sehr gespannt auf einen Bisegger. Er ist extrem mannschaftdienlich. Du siehst dort auch grosse Qualitäten. Aber er hat so ein noch das zweite Mal gehabt. Das ist der Liridon Gashi und komplett unterschiedliche Typen. Der Gashi, der extrem stark ist im 1 gegen 1. Schon einer, der Fakt zum Zuschauen. Und wie gesagt, wenn es dann mal wieder anhängt, ja, es ist man hat gesehen, wieso das der so ein Top-Stürmer ist auf diesem Niveau. Wie gesagt, hätte ich ihn einfach gerade nicht einschlagen, aber sonst hat er dort die weissen Steinspieler immer wieder sehr stark herausgefordert und hat sich auch die eine oder andere Chance erarbeitet. Und der Gregory Bisegger, gefühlt noch ein bisschen der mannschaftsdienlicher Spieler, dort, ich sage mal, mit weniger Schnickschnack, weniger in 1 gegen 1, aber mit vielen Läufen und ja, 2 Spieler, die jedenfalls Spass machen, wie ganz viele andere, ja, wo wir aber hier, glaube ich, nicht alle können aufzählen. Du darfst etwas sagen.
Ja, ich wollte eigentlich nur schnell darauf hinweisen, du hast gesagt, wegen Bisegger, er hat 10 Saison-Goal und ist somit auf dem 2. Platz in dieser Gruppe, was Torschützenliste anbelangt. Vorab ist es Miroslav Panic mit 16 Goal und hing nach auf dem 3. Platz der Buitenwerf Simon mit 9 Goal. Genau, in der anderen Gruppe hat es da einige mehr, die 12, 11 und 10 Goal schon bereits geschossen haben.
Ja, also vielleicht noch hier zum Ergänzen, für die, die auf die Torschützenliste schauen, dort ist bei Panic noch 14 Goal. Das hat mit dem zu tun, dass der Schiri vom Spiel von Langnau gegen Muri Gümligen einfach nicht im Stange war, bis jetzt die Torschütze einzutragen. Da hat immerhin Anfang ein Pause-Resultat, aber das werden wir mitbekommen, dass der Panic dort zu öffnen geschrieben.
Genau.
Ja, wir haben so viel Zeit, Robi. Ich glaube, man kann noch schnell die Zweitliga-Gruppe ein bisschen genauer anschauen, oder was hättest du gesagt?
Ja, das können wir. Ich hätte... Ja, spielt mir keine Rolle. Können wir machen. Mit welcher fangen wir an?
Also weißt du, wir müssen nicht allzu ausführlich werden. Jetzt zum Beispiel, was mir auffällt, ist sicher der Ball für Marco, der gegen Rothorn einen Hattrick hat geschossen mit 3 Goal in einer Hälfte. Unterbrochen ist sein Luperein-Hattrick nur vom 1:1 von Rothorn. Und sonst war das dort ziemlich eine klare Sache gewesen. FCM schießt sich mit diesem Sieg noch über einen Strich. Wäre sie auch vorher auch schon gesehen, zwar. Aber so einmal noch mit 3 Punkten drüber. Italiana, die immer noch sehr leidet unter ihren Verletzungen.
Robin, absolut, ja, es ist genau so. Und ich glaube, das Jahr oder diese Saison muss man einfach schauen, dass man 4 Mannschaften hinter sich hat und nicht nur 3. Und das macht es, für das es am Anfang so deutlich ausgesehen hat, in dieser Zweitliga-Gruppe 1, wer da nach hinten spielt, ist jetzt wieder alles offen. Also ich sage jetzt mal, bis und mit Wabern, der auf dem 8. Platz ist mit 16 Punkten, ist da noch alles in Schlagdistanz. Wir haben ja nach nach dem gefühlten 7 oder 8 Spiel, wo Bern noch mit 0 Punkten ist, zuhinterst hinten gewesen, haben wir es eigentlich schon fast ein bisschen abgeschrieben gehabt und sie sind dran an dieser Gruppe vordran mit Italiana, Rothorn, Emmen, Belp. Und es wird sehr, sehr, sehr spannend, wie das wird ausgehen. Und ob der nur 3 Jahre gehen oder ob es dann vielleicht einen mehr nimmt. Und das Gleiche zählt eigentlich dann auch für die Gruppe 2, wo es ähnlich wie die Gruppe 1, aber ein bisschen deutlicher hier bei Sabiu vorne weggezogen ist, wo doch jetzt auch schon 12 Punkte Vorsprung hat vor Grünstern, wo mit einem Sieg gegen Bümplitz 4-1 die Saison erfolgreich oder die Hinrunde erfolgreich können abschliessen und so auf dem 2. Platz können überwintern. Dort einzig, glaube ich, ins Zingerst, wo abgeschrieben ist mit einem Punkt und dann trauen ich es nicht zu, dass die Rückrunde noch ein paar Punkte holen, aber nicht, dass sie so viel holen, dass sie nicht in der Abstiegszone sind. Und wenn wir die Tabelle der Gruppe 2 noch anschauen, hat es dort ein paar Mannschaften, die 6-mal gewonnen haben, 3-mal unentschieden und 4-mal verloren und alle gleich 21 Punkte haben. Das habe ich so noch nie gesehen.
Witzig. Ja, Besa Biel, der das 2. Mal in dieser Saison Punkte abgegeben hat, auswärts bei Lies. Und was ich ganz witzig finde in dieser Gruppe, die Mannschaft, die 2. ist, hat in der Regel den Platz spätestens im Spieltag darauf schon nicht mehr gehabt.
Ja, das ist ja so.
Das ist wirklich witzig. Auch das Mal mit Könitz, wo unentschieden spielt, und Kirchberg, wo verliert, wo dort den Platz abgegeben haben. Auch Bümplitz, auch die, die dort eigentlich mit 21 Punkten vorne waren, sind nochmal überholt worden von Grünstern. Und Grünstern ist nicht das erste Mal in dieser Vorrunde zweit. Und kaum sind sie zweit gewesen, haben sie dann nicht mehr gepunktet. Dem und nicht so wie die anderen. Demher sehr witzig. Aber ja, ich sehe das gleich wie du. Ich denke, das reicht für heute. Wir wollen ja sicher noch im Verlauf von dieser Winterpause die Gruppen noch ein bisschen genauer anschauen. Absolut. Und dann wollen wir da dem nicht zu viel vorwegnehmen, Robi.
Gut, jetzt haben wir noch vom letzten Podcast nachher haben wir noch vom Marco Ebischer eine Frage mitgenommen für heute, weil wir es auch schon gewusst haben, dass es heute nicht ganz so lange geht und dass wir das gleich noch einhalten können und der letzte nicht noch viel länger gegangen wäre. Er hat uns noch gefragt, was denn die emotionalsten Spiele als Spieler und als Trainer waren für uns zwei. Willst du dort gerade anfangen?
Ja, also als Spieler muss ich sagen, aktiv habe ich nichts. Ich habe aktiv auch nicht viel gespielt, und wenn, dann nur wenig. Und dort hatte ich grosse Spielzeit. Also wüsste ich auch nicht irgendwie speziell etwas zu erzählen. Als Kind habe ich 2 Erlebnisse noch im Kopf. Eins bin ich in der E-Junioren, oder nein, in den D-Junioren abgeschoben worden, ins DB, wo der 3 Goal können schiessen konnte. Das war nicht meine Kernkompetenz gewesen. Und ein anderes Mal, ich bin nicht sicher, ob ich das hier im Podcast in den ersten Folgen schon mal erzählt habe, das weiss ich noch genau, haben wir gegen ein rot-schwarz Match gehabt. Und dort war ein gewisser Stüdler Adrian im Sturm gewesen. Und ich habe meiner Meinung nach im Zentrum gespielt hatte. Und hinter mir hatte ich Klossner Michael gehabt. Das weiss ich auch noch, der war dann super gewesen. Und wir hatten die im Griff gehabt, sie waren 5-2 vorne gewesen und hätten Klossner Michael nicht mehr können. Und ja, hinterher müssen rutschen und bin komplett überfordert gewesen. Schüttler hat mich von angenommen, hat eins Goal um das andere geschossen. Auf dem Mal steht 6-5 für Rot-Schwarz. Wir haben dann in Steffisburg auf dem Eichfeld gespielt gehabt. Nein, nicht auf dem Eichfeld, auf der Erle. Anno da zumal. Und er, ja, fast mit der letzten Aktion ziehe ich irgendwie eine höhere Mittellinie ab und der Ball passt irgendwie genau. Es war 6-6, alle haben mich gefeiert und ich für mich einfach gedacht, ja, ich habe es vorher so dermassen verkackt. Zum Glück sieht er jetzt das Goal, das noch geschossen zum Ausgleich und zu anderen. Ja, keine Ahnung, hätte ich vergessen. Das sind für mich sicher als Spieler die emotionalsten Erlebnisse. Als Trainer komme ich nicht dazu, aber dann würde ich doch sagen, erzähl du, was du als Spieler für emotionale Erlebnisse
ja, hast. Ja, ich habe einige, habe mich da jetzt beschränkt auf drei kleine Schmankerl. Einerseits sind wir ja mal vor Fünftliga in die Viertliga aufgestiegen, wir sind vor Viertliga in die Drittliga aufgestiegen. Das ist sicher cool gewesen jedes Mal, aber es ist jetzt nicht so, dass das so das Emotionalste war. Wir haben also auf Platz 1 von meinen drei Beispielen, die ich erwähnen möchte, war es 2014, wo wir daheim mit unserer dritten Mannschaft, wo wir damals in der Drittliga-Gruppe 2 waren, gegen Bosporus daheim mit einer Wahnsinns-Mannschaftsleistung 2-1 gewinnen konnten. Und ja, wir mit dem Sieg zwar nicht oben bleiben, aber endlich einmal gegen einen der Grösseren in dieser Drittliga-Gruppe. Das war dann auch noch mit Italiana, die waren dann auch noch in der Gruppe. Und dort haben wir eigentlich regelmässig 9 oder 10 Goal bekommen. Mhm. Auch von Bosporus haben die uns immer schön eingeschenkt. Und wir konnten dort einmal gewinnen und das war sicher sehr emotional gsi. Ich weiss, dass Bosporus schon dann oder dann eine rote Karte hatte. Und wir dann in Überzahl konnten fast die ganze zweite Halbzeit spielen. Nicht, dass das uns etwas gebracht hat, aber am Schluss haben wir das Spiel gleich 2-1 gewinnen. Und ja, es ist, dieser Abend war legendär und lang im Clubhaus. Dann habe ich noch ein Jahr vorher, wo wir mal Drittliga gegen NK Tomislav gerade gespielt haben. Wir haben dort 5-3 gewonnen. Es war ein Spiel Ende Oktober, Zeitumstellung, und irgendwie hat es niemand bedacht, dass es dann vielleicht vom Licht her könnte knapp werden. und so.
Zeitumstellung war.
Entschuldigung?
Zeitumstellung.
Ja, es war Zeitumstellung gewesen, von Samstag auf Sonntag. Ich glaube, wir haben im Sonntag im 4. Genau. Gespielt. Ja. Und wir konnten dort 5-3 gewinnen. Es war noch 1-0 in Rückstand gewesen. Und ja, dort durfte die 4 von diesen 5 Goals dürfen erzielen und den Penalty rausholen, den Agi macht. Und Agi hat den Penalty rausgeholt, den ich gemacht habe. Und dann kommst du noch in die Zeitung und so. Das war sicher auch ein ganz cooles Erlebnis gewesen. Und ich glaube, die letzten 20 Minuten von dieser Partie hat man gefühlt einfach nichts mehr gesehen auf diesem Platz, weil es einfach schon ein Feister war und die dort kein Licht hatte. Es war das auf dem Fußballfeld holen Acker gewesen.
Ja. Ja, ich bin dann schauen. Und das ist wirklich. Du hast von denen einfach noch die orangen Schutzschuhe gesehen.
Ja, aber das ist wirklich, gerade alles. Genau.
Du hast nicht mehr überhaupt Bits gesehen. Das ist krass gewesen. Also, dort haben sie es wirklich voll verpeilt, dass die Zeitumstellung ist und so es nicht mehr längt vom Licht her. Aber wenn man es dort noch durchgestiert, sicher für euch ist es dann so gut ausgegangen.
Absolut.
Und sie sind eben froh gewesen, ob man es noch abschliessen konnte. Ist ja auch sogar das letzte Spiel vor Saison gewesen, oder das zweite, also vor Vorrunde.
Ja, könnte sein, ja.
Aber jedenfalls, also definitiv auch als Zuschauer ist in Erinnerung geblieben.
Sehr gut. Ja, und dann habe ich noch das Letzte, was ich schnell sagen möchte, und zwar, das war dann die zweite Liga Inter in der Saison 15-16, wo ja, ich bin auf diesem Niveau nie wirklich Torschütze war und ich habe am ersten Spieltag gegen Concordia Basel, gegen Absteiger damals vor der Erstliga, und wir im ersten Spiel gegen See, haben wir 7-2 gewonnen auswärts und ich durfte 2 Goal schiessen und dann bin ich doch noch der Torschützenleader in der BZ für die zweite Liga Inter, und jeder, der mich kennt, weiss, das kann einfach gar nicht sein, dass es so ist, und einfach so habe ich das noch mitgenommen als Erinnerung. Das war dann noch ein cooler Moment gewesen. Ja, und der Fabu als Trainer?
Ja, da hat es natürlich ganz viel gegeben, ganz viele verschiedene Sachen, sicher sehr viel Frustrierendes, was es auch gegeben. Ich denke, die drei emotionalsten Momente für mich als Trainer waren auf Platz 3, glaube ich, wo wir das erste Mal zweistellig gewonnen haben, das war in unserer Aufstiegssaison, auswärts bei Almendingen, wo wir 0-10 gewonnen haben, wenn es mir recht ist. Das war sicher etwas sehr Cooles für uns, die Erfahrung. Wir sind sonst nicht die Mannschaft gesehen, die regelmässig richtig hoch hat gewonnen. An dort haben wir schon in der Pause gesagt, hey, es wäre eigentlich schon cool, wenn man mal zwei Stellen könnte gewinnen. Und dass es dann auch geklappt hat, das ist der richtige Fakt. Der zweite emotionalste das zweite emotionalste Erlebnis war unser Aufstieg. Wir haben das einen Spieltag vor der letzten Runde geschafft, und zwar daheim gegen Sarina, wo wir 8-2 gewinnen konnten. Mein einziger Aufstieg als Trainer. Wir haben es dort in die Viertliga geschafft, und das hat richtig, richtig gefackt. Und dort noch ewig Party gehabt. Und ja, es gehört eigentlich ein bisschen hinein, das zähle ich auch noch zu Platz 2. Die Woche drauf haben wir dann noch das letzte Spiel gehabt bei EDO. Und wenn du schon weißt, du hast gewonnen, und dann eigentlich so, ja, wir haben schon im Winter habe ich mir das aufgeschrieben in meine Agenda, Aufstiegsparty. Und das ist cool gewesen, wir das dann wirklich so feiern können. Und ja, meine Jungs haben durch eine ganze Lehre und durch das ganze Quartier sind sie irgendwie gegangen und haben gejubelt und haben Party gemacht. Und wir haben dann im Lehrkuchen übernachtet. Und ja, das hat sehr gefällt. Und ich bin der Meinung, das, was mir am meisten eingefahren ist, ist nicht ein Erfolgserlebnis oder ein Misserfolg, sondern ein Sportunfall auf dem Schubplatz. Das ist in der Saison 18-19 unsere erste Viertliga-Saison daheim gegen Huttwil. Ein Zusammenprall zwischen meinen zwei Spielern, Timo Anler und Uli Rohrbach. Dort wollen beide zum Kopfball gehen. Timo köpfelt in Uli rein. Uli ist dort geblieben liegen, bewusstlos. Und das, ja, das ist mir sehr nachgegangen in dem Moment. Die Ambulanz ist gekommen und Uli ist dann irgendwann mal wieder zu sich gekommen. Zum Glück ist unser Doktor auf dem Platz gewesen. Er hat wirklich schauen können. Sonst hat es mich noch mehr gestresst. Uli ist dann irgendwann mal wieder zu sich gekommen. Aber sie beide müssen näher ins Spital gehen, auf die Notaufnahme. Interessanterweise ist es bei Uli weniger schlimm gewesen als bei Timo. Timo hat dort irgendwie Knochenbrüche im Schädel und hat das näher müssen, ich glaube, sie haben Eisenplatte drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, was sie es näher müssen befestigen. Und dort bin ich zeitweise gerade den Tränen ziemlich nachgesehen. Das hat mich beschäftigt. Wir haben dann weitergespielt. Ich war froh, dass ich dann irgendwie wieder etwas machen und coachen konnte. Sonst das habe ich nicht kontrollieren in diesem Moment. Das war definitiv der eindrücklichste Moment in meiner Trainerkarriere.
Ja, gut. Dann sage ich doch noch schnell meine Beispiele aus meiner Trainerkarriere. Also ich habe eins, wo der FC United Hermeligen Jens drin vorkommt. Und zwar haben wir in Saison 1920 mit Heimberg in der ersten Cup-Runde gegen Hermeligen Jens gehabt. Und zwar dort, wo sie ein Vorbereitungsturnier hatten. Und sie wirklich super verteidigt haben. Sie haben gekämpft und alles in die Waagschale geschossen. Wir haben mit der ersten Halbzeit können das Spiel in unsere Richtung lenken, haben 1-0 geführt, machen dann kurz vor der Pause mehr als verdient aufgrund von der Chance 2-0. Und das war mir einfach noch so in Erinnerung gewesen, weil das mein erstes Spiel mit Heimberg war und wir dort eigentlich so gut waren und die Mannschaft einfach so unterschätzt haben. Dort wäre so viel mehr möglich gewesen aus meiner Sicht, aber sie haben dort gut entgegengehalten und dann sind wir da auch gleich dann noch weitergekommen gegen sie. Und jetzt machen sie am Cup nicht mehr mit, weil sie ein eigenes Vorbereitungsturnier machen. Genau, dann das zweite Spiel war gerade eine Woche später gewesen, auch Berner Cup daheim gegen SV Lies, wo ja, schöner könntest du das Märchen, glaube ich, gar nicht schreiben. Wir gehen 1-0 in Rückstand. Eine Mannschaft, die zu uns auf den Waldgarten ist gekommen und ja, eher so einen arroganten Eindruck hat gemacht. So, ja, hier gegen eine Drittliga und so. Oder irgendwie ein riesen Staff, der kommt. Der Trainer, der kaum Hallo sagen kann. Und ich weiss nicht, ob das an anderen Orten halt anders ist, aber im Oberland ist das, glaube ich, sehr kollegial immer. Dann die 1-0 in Führung, mache in der 60. Minute, machen sie es 2-0. Mein Co-Trainer damals, der schon nach dem 2-0 ruft, hey, ja, jetzt müssen wir auftun, komm, wir müssen auftun und so. Und ich gebe dann sagen, hey, wir brauchen genau 4 Minuten für 2 Goals zu machen. Das Spiel plätschert so vor sich her. Dann war es, glaube ich, Fischer, der mit vorgegangen ist oder wo wir haben vorgetan als erste Umstellung in der 82. Minute und dann kann er das 1-2 machen und 90 plus 4 bekommen wir noch zu Recht eine Penalty über. Wieland Kespu hat Nerven bewiesen und das Goal näher gemacht und somit haben wir das 2-0 oder das 0-2 in ein 2-2 können kehren und haben näher das Penalty-Schiessen gehabt und dort ist näher die ganz grosse Stunde aufgekommen vom Yannick Eschler. Genau, den Namen habt ihr schon mal gehört, gerade am Anfang von unserem Podcast. Das ist er, der jetzt bei Blue geht arbeiten. Er hat dort, ich glaube, 3 Penaltys gehabt, sodass wir auch noch einen haben verschiessen konnten und das Spiel dann am Schluss 7-6 gewinnen konnten und in die nächste Runde eingezogen sind, wo dann Bosporus gewartet hat und uns rausgefallen hat. Merci für das. Aber das Emotionalste in dem Sinn als Trainer, als Co-Trainer war in der Saison 18-19 bei Lerchenfeld, der 2. Liga Inter, wo wir nach einer enttäuschenden Hinrunde mit 5 Punkten. Mit 5 Punkten, wirklich endlos letzte waren. Dann im Göpp, in der ersten Göpp-Quali-Runde gegen Egeri auswärts 2-1 gewinnen. Die Rückrunde fällt an, wir verlieren wieder. Und dann haben wir 3 Spiele nacheinander können gewinnen. Und am Schluss war dann die Ausgangslage die gewesen, dass eigentlich alles darauf ankommt, auf das Spiel gegen Pristina. Pristina war dann eigentlich in einer ähnlichen Situation gewesen wie wir. Das ist das zweitletzte Saisonspiel, das drittletzte Saisonspiel, wo wir im direkten Duell gegen sie haben können gewinnen. Ich glaube, der Pupsi, der noch 1 oder 2 Goal gemacht hat, das hat uns dann auf einmal schon einen Vorteil gegeben. Wir konnten aufschliessen auf sie, die gerade unter dem Strich waren, oder gerade über dem Strich müsste es gewesen sein, dann der Spieltag drauf, eigentlich das emotionale Erlebnis, wo wir daheim gegen das 2 platzierte Moutier 2-0 können gewinnen und zeitgleich Pristina gegen Tavan, der dann noch vorne mitgespielt hat, nur 1-1 gespielt hat. Somit waren wir näher 4 Punkte vorne und haben gewusst, scheißegal, was im letzten Spiel passiert, wir bleiben oben. Und das war dann, wo man den Clubhaus neu oder den Garderobenanbau so richtig eingebiert hat. Ich glaube, das hat noch Wochen später eine klebrige Stelle gehabt, irgendwo. Das war dort so richtig feuchtfröhlich gewesen. Das ist sicher das Emotionalste, wenn du dann eigentlich eine verloren gelobte Saison noch kannst, ich will jetzt nicht sagen, erfolgreich beenden, aber du nicht absteigst, obwohl es alle gesagt haben.
Ja, ich glaube, das kannst du nach so einer Vorrunde durchaus als Erfolg
werden. Ja, das ist sicher, aber es ist ja nicht ein Erfolg, mit der Ambition vorne mitspielen oder im Mittelfeld sein, so lange mit so wenig Punkten hängen bist und dann gleich nicht runtergehst. Aber ja, es war wirklich sehr, sehr, sehr emotional gewesen und echt richtig cool.
Ich habe auch noch ein Highlight, ein persönliches Highlight aus deiner Trainerkarriere, Robi. Ich wollte jetzt nicht sagen emotional, aber für mich eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, und zwar, wo du der Juniorentrainer bist. Und ich glaube, du hast dann in dieser Woche den Fokus darauf gelegt, dass sie nicht dürfen direkt spielen. Vielleicht sagt ihr das
etwas. Ja, wir hatten viele so Themenwochen.
Ja, und immer wenn sie direkt haben gespielt haben, sie müssen Liegestütze machen.
Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, es hat ein Meisterschaftsspiel gegeben, wo Spieler müssen Liegestütze machen, wenn
genau,
das Spiel weitergegangen ist.
Du hast das konsequent durchgezogen. Und ein Meisterschaftsspiel, ich glaube, du hast mir das erzählt, ich war selber nicht dabei, hast gesagt, sie zeitweise irgendwie 3 gleichzeitig um Liegestütze gemacht von dir, weil sie direkt gespielt haben. Ja, es muss auch für den Gegner ein ziemlich komisches Bild gewesen sein. Aber ich finde das wirklich super. Ich finde das immer noch ein super Beispiel, wie es, glaube ich, in den Junioren, gerade auf diesem Niveau, eigentlich manchmal auch so laufen, dass du einfach Wert drauf legst, einfach den Erfolg wirklich hinterher anstellst und dort Wert drauf legst, dass sie gewisse Sachen lernen und es halt einfach nur so geht, dann machst du es halt so. Und dann machst du halt an diesem Spiel die Liegestütze. Ich habe das Gefühl, ihr habt sogar gleich noch gewonnen.
Ja, das ist in der erfolgreichen Phase mit diesen Junioren. Und für alle die, die jetzt denken, was ist denn das für ein Freak, der schickt seine Spieler zum Liegestützen machen, wenn sie direkt spielen, muss da vielleicht schon noch hinzufügen, dass es auch noch immer ein bisschen darauf ankam, in welcher Situation das war. Also, nur weil man es gerade in der Woche vorher, keine Ahnung, in einem Champions-League-Spiel von CR7 hat gesehen, dass der alles direkt macht, heisst es nicht, dass meine Spieler im D-Alter auch alles direkt müssen können machen und wir so viel Ballverlust gehabt. Und darum haben wir auch die Themenwoche gehabt, dass wir einfach wirklich annehmen spielen. Und hat es dort so viele Beispiele gegeben, wo man einfach den Ball... Ja, und sie haben es einfach immer so gelernt. Das hat dort noch andere coole Beispiele, die in diesen Bereich hineingehen. Aber ich wollte noch anfügen am Schluss, für alle die immer noch denken, das ist doch ein hoher Freak. Ich war zwar ein strenger Juniorentrainer, aber ich war sehr ein fairer Juniorentrainer. Und ich glaube, ich konnte viele Spieler weiterbringen. Und das ist am Schluss so das Ziel und nicht das Resultat, wie das leider so oft immer noch gelebt wird.
Definitiv. Und ja, also definitiv, das ist, die Spieler haben das nicht übergenommen.
Auf keinen Fall.
Die haben ja gewusst, du gibst das vor, sie haben es selber verkackt, sie haben nicht etwas müssen machen, was andere nicht haben müssen, wie auch immer, sie haben einfach gewusst, jetzt müssen wir auch die Liegestütze machen. Und dann ist es weitergegangen. Und von dem her, wie gesagt, finde ich, hast nach meinem Empfinden der alles richtig gemacht hatte. Und ich habe von meiner Seite her nicht mehr...
Ich auch nicht.
Jetzt würde ich sagen, dann tun wir es wirklich nicht noch künstlich in die Länge ziehen. Heute mal für einen Schnee. Wir haben gerade eine Stunde 6 mit plus noch der Intro- und Outro-Teil. Und dann sieht es nächste Woche wie aus, Robi?
Ja, ich glaube, das... Ich denke, nächste Woche könnten wir das noch normal machen und vielleicht uns bis auf nächste Woche überlegen, in welchem Rhythmus dass wir weiterfahren wollen, jetzt wo es keine Spiele mehr hat und wir ja dann noch ein bisschen Beigemüse-Sachen machen wollen, mit den Ligen ein bisschen anschauen und so. Ist es aus meiner Sicht nicht nötig, dass wir uns ja die Woche hören. Aber vielleicht fragen wir dann auch mal noch in die Community rein, wie sie das so haben.
Sehr gut. Du bist, glaube ich, Menti wieder zurück, hast du mir gesagt.
Ja, leider funktioniert das nicht. Ich habe heute mit dem Vater von Mesjan Czalioski noch telefoniert. Ich wäre eigentlich mitgegangen auf Nordmazedonien gegen Island. Das kommt jetzt nicht stand, weil die Flugverbindung so ist, dass man einfach keine Zeit hat, wirklich gleich her, Match und wieder zurück. Die Alternative wäre dann gewesen, im Freitag zu fliegen, aber das möchte ich in der aktuellen Situation nicht. Darum bin ich ganz normal da, als wäre nichts passiert.
Also.
Gut, Fabu, dann wünsche ich dir eine gute Woche und natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es gut, geniesst die fußballfreie Zeit, Solbad soll gut sein, kann man überhaupt ins Solbad? Ja, wenn ihr auch eins von den 3G habt, dann könnt ihr wahrscheinlich gehen. Macht das, regeneriert, ich denke, viele Trainer fangen schon sehr früh wieder an mit der Rückrunde, Vorbereitung und bleibt gesund, bis gleich. Ciao, Fabu. Ade miteinander.
Ja, diesen Wünschen lese ich mich sehr gerne an. Und sonst gibt es ja immer noch die Möglichkeit, Zweitliga Inter und höher zu schauen. Geht ja teilweise immer noch unter Amateurfußball, Breitenfußball. Gibt da auch die eine oder andere schöne Geschichte, die man momentan verfolgen kann. Und mit dem wünsche ich auch gute Zeit. Wir hören uns.